Und ihre Gedankenlinie ging so: Gott beruft nur dahin, wo er dazu die notwendige Kraft und die Begabung gibt. Ich werde Deutsch nie lernen können. Also bin ich nicht berufen, in Deutschland zu dienen, also habe ich folgedessen den falschen Mann geheiratet. Nun, heute können wir darüber lachen, aber an dem Tag war nicht zum Lachen, sondern es hat noch mehr Tränen ausgelöst in unsere Beziehung. Und wir suchten Hilfe. Ich bin so dankbar für die weise Hilfe, die wir bekamen von einem Bruder im Herrn, bei dem wir uns hingesetzt haben und gesagt haben: Du, Tom, wir kommen nicht weiter. Wir erklärten unser Problem. Und wohlweislicherweise sagte er uns: Der Wille Gottes für euer Leben beginnt nicht irgendwo in der Vergangenheit, sondern da, wo ihr seid. Denn ein Auseinandergehen, daran dachten wir nicht. Es kam nicht in Frage. Das wussten wir beide. Scheidung war nicht in unserem Wortschatz. Trennung war auch nicht in unserem Wortschatz. Aber was machen, wenn wir in der Sackgasse stehen? Und wir mussten lernen, an diesem Sackgassepunkt neu miteinander zu kommunizieren und einander zu verstehen lernen oder verstehen zu lernen. Interessanterweise, als es dann zu unserer jetzigen Berufung kam, Deutschland zu verlassen, war es meine Frau, die am meisten gezögert hat, mit dem Ja zu gehen. Wir gehen nicht gern zurück in die Staaten. Wir haben unser Herz in Deutschland verloren und sind gern hier. Und vielleicht gerade durch diese schwierigen Erfahrungen, die wir gemacht haben und manche schwere Stunden, das hat uns geprägt und geformt. Und die Liebe Christi hat uns durchgetragen in diesen schweren Zeiten. Da zu lernen, miteinander zu sprechen, den Austausch zu haben miteinander. Friedel sprach davon in der Stunde vor dem Abendbrot, von der Notwendigkeit des Austausches, dass man sich versteht, grundsätzlich innerlich versteht. Ich denke, manche Leute haben schlechte Vorbilder, schlechte Muster, schlechte Vergangenheiten, was Kommunikation anbelangt. Manche haben sehr gute Vorbilder. Und wenn eine sehr gut kommunizierende Person, sich mitteilende Person, mit einer schweigsamen Person zusammenkommt, in der Freundschaft oder in der ehelichen Beziehung, da sind gewisse Spannungen und Probleme vorbereitet und vorprogrammiert. Zu lernen, miteinander auszukommen in dem Austausch, ist äußerst wichtig. Ich habe einige Gründe aufgeschrieben, warum Probleme mit Kommunikation vorkommen in ehelichen Beziehungen. Aber bevor wir das betrachten, möchte ich zunächst einmal die Frage stellen, warum von unserer Seite her gesehen, von dem, was Gott sah im Garten bei Adam, warum gab er dem Adam die Eva? Und das heißt im Text in 1. Mose Kapitel 1 und 2: Und der Herr sah seine Schöpfung, alles war sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist das Erste, was bei der Schöpfung als nicht gut geheißen wurde. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ihm wurde eine Frau gegeben, ein Gegenüber gegeben, damit er aus der Einsamkeit kommt und es zwei gibt, eine, mit der er das Leben teilen kann. Die Ehe wurde geschaffen, damit man nicht mehr einsam ist. Die Tragik ist, viele Leute sind verheiratet und trotzdem einsam. Sie leben parallel zueinander in der Ehe, aneinander vorbei. Sie hat Bedürfnisse, von denen er keine Ahnung hat. Er hat Bedürfnisse, von denen sie keine Ahnung hat. Beide schreien nach Verständnis und haben geheiratet, dass jemand sie versteht und sie trägt, so wie sie sind. Aber sie haben eben dieses Verständnis nicht gefunden in der ehelichen Beziehung. Gerade der Grund, warum Gott die Ehe geschaffen hat, wird nicht ausgelebt, weil sie nicht miteinander kommunizieren. Kommunikation ist das tragende, pulsierende Herz der Beziehung. Wenn man sich nicht versteht, ist das Herz gestorben. Und vor allem, wenn man sich nicht mehr verstehen will. Und da muss man die Entscheidung treffen, neu sich verstehen lernen zu wollen. Immer wieder neu sich verstehen lernen zu wollen. Warum kommunizieren manche Leute nicht? Erstens, man spricht nicht genug. Erwartungen, die man nicht mitteilt, man ist nicht mitteilsam, man vergisst, mit dem anderen zu sprechen. Man hat Erwartungen und die Erwartungen werden nicht erfüllt und man wird enttäuscht und dann fragt man ja, warum bist du enttäuscht? Ja, weil du das und das nicht gemacht hast. Ich habe nicht gewusst, dass du das und das wolltest. Er wollte auf eine Geschäftsreise fahren. Er kommt nach Hause und fragt, hast du meinen Koffer gepackt? Sie war entrüstet. Nein, ich habe deinen Koffer nicht gepackt. Wo mein Vater auf Geschäftsreise ging, da hat er seinen eigenen Koffer gepackt, weil er meine Mutter nicht damit belästigen wollte. Und er sagte, und wo mein Vater auf Geschäftsreise ging, meine Mutter hat, weil sie ihn liebte, ihm den Koffer gepackt. Er hat stillschweigend die Erwartung aufgestellt, sie packt ihm den Koffer. Und sie hat stillschweigend gedacht, ich packe ihm gefälligst nicht den Koffer, er macht das selber. Unausgesprochene Erwartungen, die dann zu Enttäuschung geführt haben. Man teilt sich nicht genug mit und der andere kann nicht direkt in unsere Gedankenwelle hineinschauen und sehen, was wir denken, wenn wir das nicht mitteilen. Man muss lernen, sich mitzuteilen, diese Erwartungen artikulieren, die wir auf dem Herzen haben. Zweitens, man spricht zu schnell, zu voreilig und zu viel. Das ist auch ein Grund, warum die Kommunikation in der Ehe stirbt. Ein Partner redet die ganze Zeit. Sie kamen zum Gespräch und ich stellte eine Frage. Und plötzlich war sie beim Reden. Ich stellte eine zweite Frage und plötzlich war sie beim Reden. Und ich stellte eine dritte Frage. Plötzlich hatte sie einen Vorschlag. Sie griff zu meinem Schreibtisch und holte einen Schreibblock und wollte es ihm geben. Ich sagte, halt, halt. Die ganze Zeit, wo ich spreche, bist du die erste Person, die spricht. Und du fällst deinem Mann ins Wort die ganze Zeit. Leg mal den Schreibblock wieder hin und das Schreibzeug wieder hin. Ich spreche mit ihm und nicht mit dir. Ich möchte, dass du lernst, andere zu Wort kommen zu lassen. Das war ein Großteil ihres Problems. Nur ich habe es nicht ganz so dick und hart gesagt, aber ich habe es sehr direkt gesagt, dass nicht missverstanden wurde. In dem Moment, sie fiel ihm immer ins Wort. Nun, es kann auch umgekehrt sein. Er fällt ihr immer ins Wort und sie kommt nicht dazu. Das andere habe ich auch genauso erlebt. Im umgekehrten Sinn, dass sie nie zu Wort kommen darf. Weil er eben der Sagende ist oder Sagende sei in der ehelichen Beziehung. Und er spricht viel zu voreilig, urteilt über alles, erlaubt sich manche maßlose Beurteilungen, Kritikstellungnahmen über alle Dinge. Dabei hat sie vielleicht andere Gedanken, aber sie darf sich nie melden. Man spricht zu viel und zu voreilig. Sprüche 18, Vers 13. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Das heißt, hör dir die Sache einmal an oder zweimal oder fünfmal. Sprich mit den Leuten. Sprüche 18, Vers 13. Sprüche 18, Vers 6. Die Reden des Toren stiften Streit und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Jemand hat einmal gesagt, Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund gegeben, dass wir mindestens zweimal so viel hören wie reden. Und das ist vielleicht nichts Dummes dran. Dass wir bereit sind zu hören und Fragen zu stellen, eine Lageorientierung gesund zu machen, bevor wir uns ein Urteil erlauben. Ich komme zu einem Streit zwischen meinen Kindern. Oh, ich habe mir manchmal die Finger schwer verbrannt, indem ich mir ein Urteil erlaubte, bevor ich gefragt habe und dann mich schwer entschuldigen musste bei meinen Kindern für meine Sünde, der Vorurteile, ohne gehört zu haben. Und habe gelernt als Vater, man muss Fragen stellen. Was hast du gemacht? Und was hast du gemacht? Und wie war die Begebenheit? Wann fing das an? Was hast du gewusst dabei? Und was hast du gedacht dabei? Und dann beide hören, beide Seiten hören, bevor man dann ein Urteil trifft über das Maß der Schuld an beiden Seiten. Die Bereitschaft zu hören, anstatt ständig zu reden. Die Was-Frage stellen. Übrigens an dieser Stelle, manche Leute haben die Gewohnheit zugelegt und denken, es ist die einzige Frage, die man stellen darf. Und das war der Seelsorger Jay Adams, der das Buch Befreiende Seelsorge geschrieben hat. Er sagte, vermeide die Warum-Frage am Anfang. Stell mal die journalistischen Fragen, wo, wie, wann, wie oft und mit wem. Und dann zum Schluss die Warum-Frage. Jay Adams hat das bei der Kindererziehung immer wieder erwähnt, bei Leuten, der fuhr durch Amerika und hat immer wieder das illustriert. Er sagte, was habt ihr als Eltern erfahren, wenn ihr sagt, ja, warum hast du das gemacht? Er sagt, Land auf, Land ab in Amerika, kommt diese Antwort. Oh. Und das ist Englisch für I don't know, oh, oh. Achselzucken. Und wisst ihr was? Wir haben 4 Kinder und wir haben genau das Gleiche erlebt. Wenn man zuerst die Warum-Frage stellt, dann wissen sie nicht, warum sie das gemacht haben. Und wenn sie Unrecht gehandelt haben, gibt es keine Darum-Antwort, die berechtigen würde, dass sie das gemacht haben. Wenn sie gesündigt haben, stell nicht die Warum-Frage. Sie haben gesündigt. Sie haben gelogen, sie haben gestohlen. Zunächst einmal muss die Was-Frage gestellt werden. Wisst ihr, die Warum-Frage treibt Leute in die Ecke und schließt Kommunikation ziemlich schnell zu. Warum hast du das bloß gemacht? Das ist eine dringliche Frage, eine drängende Frage. Ja, was wurde gemacht? Sachlich die Frage, was wurde gemacht? Wann wurde das gemacht? Wo? Mit wem? Und wurde das wiederholt? In der Seelsorge habe ich von diesem weisen Seelsorger gelernt, viel diese Was-Fragen zu stellen, die Fakten erstmals zu sammeln. Und dann zum Schluss stelle ich die Frage, hast du dir überlegt, wie das zustande kam? Warum? Was motivierte das? Aber ganz kühl und ruhig zum Schluss gestellt. Eventuell nicht einmal in der ersten Sitzung. Und wenn man das in der Kindererziehung macht, wenn man das mit dem Ehepartner ständig drängend macht, warum machst du das bloß? Warum, warum, warum? Genauso wie das klingt im Moment, das klingt sehr aufdringlich und sehr drohend und ist auch sehr drohend und bedrohend. Wenn man auch vielmals keine Antwort finden kann, manche Männer kommen nicht schnell nach Hause von der Arbeit, weil sie wissen, wenn ich schnell nach Hause komme, höre ich nur diese Warum-Frage die nächsten 4 Stunden lang von meiner Frau. Manche Frauen vermeiden die Gemeinschaft mit ihrem Mann, weil sie wissen, wenn ich in seiner Gegenwart bin, da kommt nur diese Warum, 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 diese Aufdringlichkeit von ihm. Wir sollen lernen, miteinander umzugehen mit einer Freundlichkeit. Man spricht zu viel, man spricht voreilig. Und es gibt viele Leute, die tatsächlich schimpfen, bevor sie die Sachlagefeststellung gemacht haben. Es ist eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit, die sie vielleicht zugelegt haben bei der eigenen Kindererziehung. Wo irgendwas war, plötzlich wurde Schuld an beiden Seiten festgestellt, wurde beschimpft, kritisiert, bums, dann aus. Eine große Explosion und so denkt man, so handle man bei einer solchen Situation. Wisst ihr, das ist nicht biblisch und nicht normal. Das, was viele erlebt haben, ist nicht die Norm, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns andere Dinge in der Schrift gegeben und solche Reaktionen treiben manchmal den anderen Partner so in ein Schneckenhaus zurück, um sich zu verteidigen vor dem Angriff, weil man zu viel und zu voreilig und zu aufdringlich spricht, dass man sagt, du, ich geb's mal auf. Es nutzt sowieso nichts und man bietet keine Fläche mehr für den Angriff. Man schließt damit die Kommunikation zu. Eine sanfte Antwort, Sprüche 15, 1 und 2, eine sanfte Antwort dämpft den Grimm. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Die Zunge der Weise gibt gute Lehren, aber der Torenmund schwätzt viel dummes Zeug. Das ist sehr, sehr einprägsames Deutsch, gell? Schwätzt viel dummes Zeug. Die Bibel spricht sehr deutlich unsere Problematik an. Pass auf, was du sprichst und wie du sprichst. Man spricht nicht genug, man spricht zu viel und zu voreilig und schließt dann die Kommunikationskanäle zu. Drittens, man will den anderen gar nicht verstehen. Ihr Männer, wohnet mit Vernunft mit bei dem weiblichen Teil als bei dem Schwächeren und erweiset ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind und damit eure Gebete nicht gehindert werden. 1. Petrus 3, Vers 7. Ich habe meiner Frau Ehre zu erweisen, um sie zu verstehen, damit mein Gebetsleben in Ordnung bleibt. Wenn ich meine Frau nicht verstehen will, garantiert, mein Gebetsleben ist in dem Moment lahmgelegt. Ein Ehemann, der seine Frau nicht verstehen will, darf nicht erwarten, dass seine Gebete gehört werden, sagt uns die Schrift. Damit eure Gebete nicht gehindert werden. Du, das ist ein scharfes Wort an uns Männer. Die eheliche Beziehung hat eine wichtige Rolle in meinem geistlichen Wandel mit dem Herrn. Und ich kann nicht erwarten, dass, wenn ich meine Frau nicht verstehen will, dass alles in Butter läuft in meiner Beziehung zum Herrn. Mit Vernunft mit ihr wohnen, in einer verständnisvollen Art und Weise. Und ich sagte in der letzten Stunde, es ist meine Lebensaufgabe, ein Nancy-Spezialist zu sein. Sie zu verstehen, sie verstehen lernen zu wollen. Nach ihrem Wohl ständig Ausschau zu halten, das war mein Versprechen bei unserer Hochzeit. Ich verspreche, dass ich stets nach ihrem Wohl ausgerichtet bin. Übrigens, das ist die Definition der Liebe. Liebe ist weit mehr als ein Gefühl. Ich sprach mit jemandem hier am Tisch über die Definition der Liebe und sagte, es wäre mal gut, dass wir diese Definition in den Raum stellen. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist zunächst einmal gerechte Taten, die das Wohl des anderen im Auge haben. Wir hörten es heute schon von Sprüche 31. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses ihr ganzes Leben lang. Das ist eine Definition der Liebe. Diese Frau erweist ihm Gutes und nichts Böses ihr ganzes Leben lang. Liebe ist gerechte Taten, die das Wohl des anderen im Auge haben. Man spricht zu viel, man spricht nicht genug, man spricht zu viel und zu voreilig. Drittens, man will den anderen gar nicht verstehen. Viertens, es gibt schweigsames Züchtigen. Das habe ich auch schon gehört. Also wenn du das machst, dann spreche ich nicht mehr mit dir. Manchmal haben Eltern sehr unweise gehandelt, indem sie gesagt haben, ja, dann rede ich halt zwei Tage nicht mit meinem Kind, wenn ich das Kind züchtigen will, um dem Kind wirklich beizubringen, das hat was Falsches gemacht. Erstmal kriegst du einen hinteren voll und dann zwei Tage lang Züchtigung mit Schweigekur. Wisst ihr was? Diese Schweigekur ist unwahrscheinlich verletzend. Die Verletzung von einer solchen Handlung geht viel tiefer, als man überhaupt ahnen kann. In meiner Jugend einmal haben meine besten Freunde, ich habe sie irgendwie gekränkt in irgendeiner Form, ich war vielleicht 10, 12 Jahre alt. Meine besten Freunde haben eine Woche lang nicht mit mir gesprochen. Du, das war ein Terror. Das war furchtbar. Wenn die besten Freunde nicht mehr sprechen, wenn Eheleute sagen, ich spreche nicht mehr mit dir. Katastrophale Folgen hat das für die Kommunikation, für das Herz der Ehe. Jakobus 3, Vers 17 sagt, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, nicht schwankend, ungeheuchelt. Schweigen als Züchtigung treibt Leute auseinander. Und dann fünftens noch ein Grund, warum die Kommunikationen der Ehe zugeschlossen wird in manchen Situationen, ist unweises Weiterreden. Von ihm, er sagt seinen Freunden Übles über sie weiter oder umgekehrt. Sie spricht Übles über ihn hinter seinem Rücken weiter. Und er weiß das und er erfährt das, dass ihre Schwächen preisgegeben werden oder er erfährt, dass seine Schwächen von ihr preisgegeben werden hinter seinem Rücken. Ich kenne eine Situation, die absolut zum Heulen ist, wo diese zwei Leute wohnen im gleichen Haus, er oben, sie unten. Und der einzige Weg, wie sie miteinander kommunizieren können, ist über die Kinder, die ab und zu ihm hochgehen. eine Tragik, absolute Tragik, beide bekennen gläubig zu sein, gehen in zwei verschiedenen Gemeinden, sprechen nicht miteinander, kommunizieren nicht miteinander. Die Tragik ist himmelhoch schreiend. Ich kenne beide persönlich. Ein großes Problem ist, eine Person von diesen beiden hat sehr dummerweise viele Fehler des anderen preisgegeben. Und die andere Person versteht sich als total bloßgestellt. Damit ist das Vertrauen, das eheliche Vertrauen in die Brüche gegangen. Nun, der andere Mensch, die andere Person hat viele Fehler gemacht. Ich sehe Fehler an beiden Seiten. Große Korrektur ist notwendig. Ob sie je kommt, weiß ich nicht. Der Mann hat verlangt, dass ich ihn besuche, bevor wir nach Amerika gehen. Ich wäre dankbar für eure Fürbitte, für diese Familie, dass der Herr Großes tut. Ich muss sagen, dass die Situation dauert schon Jahre und ist eine Tragik mit anzusehen. Aber sie ist nicht ein Einzelfall, leider. Sie kommt ab und zu mal vor. Man spricht nicht genug, man spricht zu viel und zu voreilig. Man will den anderen gar nicht verstehen, man schweigt als Züchtigung oder man gibt Familiengeheimnisse in unweiser Weise an andere weiter. Man bricht das Vertrauen der Ehe. Das ist kommunikationszerstörend. Was ist kommunikationsaufbauend? Zunächst einmal, wenn die Kommunikation gestört wird, heute Abend gestört ist, zunächst einmal ist Vergebung notwendig. Was ist Vergebung? Können wir heute Abend kurz mal eine Definition von Vergebung zusammentragen? Was ist Vergebung? Wer hilft beim Beginn der Definition von Vergebung? Wie sieht sie aus? Okay, erstmals die Erkenntnis, ich bin schuldig. Was noch? Entschuldigung. Abgewaschen, die Schuld ist abgewaschen. Wegtun und nicht wiederholen. Vergessen. Okay, was noch? Neu anfangen und neu anfangen wollen nach der Vergebung. Vergebung bedeutet immer Neuanfang möglich. Was noch? Misstrauen wird abgebaut durch Vergebung. Was noch? Vergebung immer wieder. Nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Das heißt, man hört auf zu zählen mit der Vergebung. Man vergibt. Vergebung bedeutet, dem anderen die Schuld erlassen. Und ich verstehe das meistens mit Beispielen, vielleicht du auch. Wir wissen ja sehr gut vom Autoverkehr, dass wir alle Versicherungen haben und wenn wir jemandem anfahren mit unserem Wagen und wir verursachen Schaden beim anderen, meinetwegen 1000 Mark Schaden, wir fahren irgendwo in die Seite, Blechschaden, dann muss unsere Versicherung dafür aufkommen. Wir sind ja die schuldige Person, die andere muss zahlen. Das heißt, wir müssen zahlen für den Schaden beim anderen. Angenommen, wir fahren jemanden an und er sagt, ach, ich erlasse dir das, das ist kein Problem. Vergessen wir das mal. Ich übernehme das auf mein Konto. Großzügig. Und dann fahren wir ihn ein zweites Mal an. Dieses Mal eine Dalle auf der anderen Seite. Und dann, paar Wochen später, nachdem er den Wagen hat richten lassen, da kommt es wieder ein drittes Mal dazu und dieses Mal vorne auf der rechten Seite. Diesmal dir 3000 Mark Schaden und er sagt, du, ich verzeih dir, das nehme ich auf mein Konto. Schon vielleicht 5.000, 7.000 Mark Schaden, drei kleine Dinge, vielleicht zwei Wochen später, du fährst noch jemand an und er sagt, die Person nochmals an und er sagt, ach komm, ich vergebe dir. Vergebung hat mit wahrer Schuld und Verantwortung zu tun. Wenn Schaden vorliegt, den ich verursacht habe, und ich dich bitte um Vergebung, und du mir vergibst, das bedeutet, dass ich nicht aufzukommen habe für den Schaden, den ich bei dir verursacht habe. Du trägst es auf dein Konto. Das heißt dann, nur reiche Leute können vergeben. Man muss ein großes Konto haben, um vergeben zu können. Und das Schöne bei uns Christen ist, unser Konto ist voll mit der Vergebung Jesu. Wir haben Vergebung empfangen und dürfen sie weitergeben. Und die Bibel sagt, wenn wir nicht bereit sind, weiterzugeben, werden wir auch nicht empfangen. Christus sagte in dem Vaterunser-Gebet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, sagt der Herr in den Versen gleich danach in Matthäus Kapitel 6, wenn ihr nicht bereit seid, euren Schuldigern zu vergeben, bin auch ich nicht bereit, euch zu vergeben. Das heißt dann, er macht den Laden zu und gibt nicht, wenn wir nicht bereit sind, weiterzureichen. Das ist nicht leicht. Unser jüngster Sohn Lamar, der 13 ist, hat eben letzte Woche das Buch durchgelesen, Die Zuflucht von Corrie ten Boom. Und hat noch einmal die Begebenheit zum Schluss des Buches uns vorgelesen, nachdem er fertig war mit dem Lesen. Er sagte, wir waren irgendwo auf einer Fahrt und er hat das Buch mitgehabt und er sagte, oh, hört das mal. Und erzählte die Begebenheit, die Corrie erlebt hatte, nachdem der Krieg zu Ende war und sie unterwegs war für den Herrn und erzählte von der großartigen Vergebung Jesu. Sie war irgendwo in Deutschland in einer Gemeinde. Ich meine, es war in München, aber ich kann vergessen haben. Auf jeden Fall, sie war in einer Gemeinde, erzählte von der Gnade und Vergebung unseres Herrn. Und da kam anschließend ein Mann auf sie zu. Und dieser Mann brachte Erinnerungen hoch, wo sie aufgenommen wurde in Ravensbrück, sie und ihre Schwester Betsy, mussten sie sich entkleiden vor den Wachmännern bei der Aufnahme. Ihre lusterfüllten, gierigen Augen schauten diese nackten Frauen an und sie fühlten sich natürlich total bloßgestellt und Hass wuchs in Corrie gegen diese Wachmänner. Nach dem Krieg, wo sie in der Gemeinde war, kam dieser Mann, der ein ehemaliger Wächter war in Ravensbrück, auf sie zu und sagte, Corrie, auch ich erlebte die Vergebung des Herrn. Ist es nicht wunderbar, dass wir jetzt Geschwister sind in der gleichen Familie, und reichte ihr die Hand. Und sie sagte, es schien mir wie eine Ewigkeit, dass seine Hand mir entgegengestreckt wurde, ob ich ihm die Hand gebe. All dieser Hass, den ich in Ravensbrück gegen diesen Mann gären ließ in meinem Herzen, wachsen ließ in meinem Herzen, gegen diesen Mann kam noch einmal hoch. Dann habe ich gesagt, nein, Herr Jesus, vergib du durch mich. Und sie reichte ihm die Hand und sie sagte in der Beschreibung im Buch Die Zuflucht, es ist, als ob ein Blitzschlag, ein Stromschlag von meinem Arm durch mich zu ihm hindurchging. Die Liebe Christi drängte durch mich zu diesem Mann. Ich konnte vergeben. Vergebung ist, wenn man den anderen erlässt. Kommunikation kann nie aufrechterhalten werden in der Ehe, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben und uns vergeben zu lassen. Es gibt Leute, vielleicht auch manche unter uns, ich weiß es nicht, aber es gibt Leute, die schier niemals in der Ehe sagen, du, ich bin schuldig, ich bitte um Vergebung. Es gibt Leute, die rechthaberisch sind, die sagen, ich mache nie was Falsches. Sie sagen, ich brauche nicht das, was Christus gemacht hat. Ich brauche deine Vergebung nicht. Und Christus will, dass wir lernen zu vergeben in der Kommunikation. Ich kann nur flehen, dass wir bereit sind zu sagen, Herr, ich habe Schuld. Ich bitte um Vergebung. Schatz, ich habe Schuld. Ich bitte um Vergebung. Da fängt es an dann mit der neuen Hingabe an die neue Beziehung. Und dann komme ich heute Abend zu einem Punkt, der mir sehr groß geworden ist. Und ich stolperte darüber. Ich sagte erbauende Kommunikation. Ich stolperte darüber in meiner Bibellese in Römer 14 vor einiger Zeit. Und ich möchte euch bitten, diesen Text mit aufzuschlagen. In Römerbrief Kapitel 14 lese ich folgenden Text. Entschuldigung, Kapitel 15, Vers 14. Ich habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Als ich diesen Text las, plötzlich fiel es mir auf oder fiel es mir ein, wie Paulus an die Römer gesprochen hat. Ich war verblüfft, ich war baff, ich habe gedacht, Moment mal, wie positiv spricht er an die Römer. Ich bin überzeugt, dass ihr Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis zweitens und drittens fähig, einander zu ermahnen. Wie positiv, wie wohlwollend spricht Paulus mit den Römern. Da habe ich gedacht, oh, wie wäre das bei mir gewesen, hätte Paulus das mir gesagt. Wenn Paulus mir gesagt hätte, Roger, ich bin überzeugt, Gottes Fülle ist in dir. Ich denke, ich wäre einen Zentimeter größer gestanden. Ich denke, oh, also das ermutigt mich sehr, wenn er denkt, Gott wirkt in mir. Und dann habe ich an dem Tag gedacht, nun, das ist nur ein Text von dem Neuen Testament, vielleicht ist das nirgendwo anders zu finden. Und in den zwei darauf folgenden Tagen habe ich alle Briefe des Paulus durchgekämmt, um festzustellen, ob diese Aussage irgendwo anders noch steht. Ich habe vielleicht 25 oder 30, ich weiß es nicht mehr genau, 25 verschiedene Bibelstellen gefunden, wo diese gleiche Aussageart zu finden ist. Zum Beispiel eine andere kennen wir auf Anhieb. Ich bin überzeugt, dass der, der das gute Werk in dir angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Philipper 1, Vers 6, glaube ich, oder 7. Paulus sagte, wenn ich euch anschaue, weiß ich, Gott ist am Wirken in euch. Schaute er die Philipper an. Boah, da dachte ich, das ist ermutigend. Was schaut Paulus an? Das, was Gott im anderen tut, Gott wirkt in euch. Dann stieß ich in 2. Korintherbrief auf folgende Stelle. Hören wir das mal. 2. Korinther, Kapitel 7. In 2. Korintherbrief, Kapitel 7, sagt Paulus Folgendes. Vers 2, oder ab Vers 2, das müsst ihr uns zugeben. Wir haben niemandem Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verdammen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in euren Herzen seid, mit zu sterben und mit zu leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber, und rühme viel von euch. Vers 16. Ich bin froh, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Lass diese Worte richtig sitzen in deinen Ohren. Paulus spricht dich an. Er schaut dich an und er sagt, du, ich bin froh, dass ich mich in allem auf dich verlassen kann. Meine Güte, was für eine Wirkung hat das in dem Hörer, wenn Paulus so spricht? Was denkt ihr? Was bewirkt das in uns? Es gibt Mut. Warum? Warum gibt das Mut? Ja. Okay, Gott führt zu Ende, auch wenn ich schwach bin. Was noch? Was sehen wir? Bitte? Er stärkt, ja. Es erquickt. Was noch? Es verpflichtet. Ja, es ist sehr verpflichtend, wenn ich denke, er hat diese große Erwartung. Wenn er, ich denke als Kind, einmal hat mein Vater, der ging jeden Freitag, vielleicht sollte ich ausholen, mein Vater hat ein Lebensmittelgeschäft auf dem Dorf geführt. Und auf dem Dorf jeden Freitag, da kamen die Feldarbeiter und haben ihre Wochenlöhne in Form von Schecks von den Farmers mitgebracht. Und jeden Freitag fuhr mein Vater mittags in die Stadt, in die nächstliegende Großstadt zur Bank und hat 3.000 bis 5.000 Dollar in bar geholt von der Bank und kam jeden Freitagnachmittag mit diesen 3.000 bis 5.000 Dollar bar zurück nach Hause und war dann praktisch die örtliche Bank für diese Feldarbeiter. Und jeden Freitag, da wusste ich, diese Geldtasche, die hat Geld drin. Einmal hat mein Vater mir diese Geldtasche anvertraut. Er sagte, du heb mal. Und er zeigte mir, wie ich zu heben hatte. Heb's mal so, dass niemand von hinten kommen kann. Heb's an dir ganz ran. Du, ich kann dir sagen, ich habe das Ding gehalten wie verrückt. 5.000 Dollar bar. Boah, ich kann dir sagen, damals natürlich verglichen mit heute, das waren vielleicht heute 15.000 Dollar. 30.000 Mark im Wert, also im Kaufwert von damals. Weißt du, darüber lacht man nicht, das ist eine ernste Sache. Mir wurde ein Wert anvertraut. Wenn ich weiß, jemand vertraut mir etwas an, das verpflichtet, das ermutigt, das zieht. Dieses Vertrauen ist motivierend. Wie motiviert man im Leben? Ich habe in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht, über den Begriff Leitung und Motivierung. Was motiviert im Leben? Und ich denke, zwei Dinge hauptsächlich. Einmal das Vorbild und zum Zweiten diese Art von Ermutigung. Dem anderen Wind in den Segeln blasen durch Ermutigung. Ermutigung ist das, was motiviert. Paulus hier ermutigt die Gemeinde in Korinth. Er ermutigte die Gemeinde in Thessalonich. Man könnte 1. und 2. Thessalonichbrief, die ersten Kapitel anschauen. Paulus war dabei, die Gemeinden anzuspornen zu Glauben und guten Werken. Durch Ermutigung. Ich glaube, Gott in dir, ihr werdet zum Ziel kommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich begonnen zu denken. Roger, wann ist das letzte Mal, wo du deiner Frau solch eine Ermutigung gegeben hast? Da habe ich mir die Zunge gebissen und mein Herz gebissen. Wann ist das letzte Mal, wo du deinen Kindern solch eine klare Ermutigung gegeben hast? Wenn Gott etwas getan hat im Leben des anderen, hast du das hervorgehoben? Hast du das der gesagt? Oh, wurde ich gedemütigt. Und ich habe gesagt, Herr, mit deiner Hilfe will ich anfangen, jetzt zu ermutigen. Ich will Ausschau halten zuerst nach dem, was du tust in meiner Frau, nach dem, was du tust in meinen Kindern und das hervorheben, um das anzusprechen. Ich will das anerkennen. Und wisst ihr, das hat unsere Beziehung um einiges geändert. Ich habe angefangen, das zu praktizieren, auch in der Gemeinde. Wo ich Kleinigkeiten sehe bei anderen, will ich das ansprechen. Ich habe das von Paulus gelernt. Und dann habe ich das begonnen in der Familie. Es hat meine Beziehung zu meiner Frau geändert, meine Beziehung zu meinen Kindern, meine Beziehung zur Gemeinde geändert, weil ich begonnen habe, zunächst einmal zu schauen nach dem, was Gott tut und darüber zu sprechen, die Leute anzusprechen. Und dann sagt Paulus in dieser Stelle und etliche Mal an anderen Stellen, ich rühme viel von euch. Positive Afterrede, das gibt es nicht in deutscher Sprache, aber wir sagen üble Nachrede, aber positive Nachrede existiert nicht in der Sprache, aber Paulus hat es praktiziert. Hinter dem Rücken der Leute sprach er die Siege Jesu aus über das, was Christus getan hat. Er ging zu den anderen Gemeinden und sagte, du in Korinth, da ist aber etwas los, da macht der Herr was. Sagenhaft, was der Herr in Korinth tut. Große Probleme haben sie gehabt, aber sie wachsen ständig im Herrn, sagenhaft. In Philippi, da wächst die Gemeinde im Herrn und er erzählte die großen Siege hinter dem Rücken der Leute. Wisst ihr, wenn ich höre, dass jemand hinter meinem Rücken etwas Positives sagt, was denkst du, was bewirkt das in mir? Was bewirkt es in dir, wenn du erfährst, jemand erzählt etwas Positives über dich hinter deinem Rücken? Man freut sich, ja. Was noch? Vertrauen in die Person wird dadurch sofort gestärkt. Es motiviert auch noch einmal. Nun, wenn ich etwas Negatives zu sagen habe, dann sage ich der Person direkt. von Angesicht zu Angesicht. Das habe ich hier in Deutschland sehr gut gelernt. Man spricht die Sache direkt aus. Friedel hat das vorhin erwähnt, von der Gradlinigkeit seiner Frau. Preis den Herrn. Ich habe sehr viel im Laufe dieser Jahre hier in Deutschland gelernt über diese Direktheit und Geradheit, was das Ansprechen von Problemen anbelangt. Christus will, dass wir lernen, das zu praktizieren, was er verordnet hat in seinem Wort. Wenn mir etwas missfällt am anderen, wenn ich eine Sünde sehe, spreche ich die Person an. Wenn ich etwas loben kann hinter dem Rücken der Person über das, was Gott tut, dann spreche ich das deutlich aus und spreche darüber. Als Ermutigung, für dich Motivation. Paulus sprach an die Gemeinde, sagte, drüben, da opfern sie, und er gebrauchte ihr Vorbild als Motivation für die andere. Er sprach darüber positiv, wohlwollend, hinter dem Rücken der anderen. Weißt du, in der Ehe, wenn wir beginnen, das Positive hervorzuheben und anzuschauen, geschieht etwas ganz Wunderbares. Wenn beide Partner und alle Kinder beginnen zu sagen, ich halte zunächst einmal Ausschau nach dem, was Gott in meinem Vater tut, was Gott in meiner Frau tut, was Gott in meinen Kindern tut. Ich halte Ausschau danach, dass ich das hervorhebe und anspreche. Das finde ich eine ganz sagenhafte Angelegenheit in der Familie. Wisst ihr, ich habe einmal in meiner Kindheit, mein Vater war Jugendleiter in unserer Gemeinde. Mein Vater hat ein Lebensmittelgeschäft geführt und da hat er auch Fleischverkauf gehabt im Lebensmittelgeschäft. Ich habe vielmals Fleisch zusammengepackt und verkauft in meiner Jugend. Und er hat dazu großes, breites Papier, vielleicht 70 Zentimeter breit, weißes Papier. Einmal in die Sonntagsschulklasse brachte er ein großes Stück von diesem weißen Papier. Und er hatte irgendwo in einer Ecke einen schwarzen Punkt angemalt, auf diesem großen Bogen. Er hielt einmal diesen großen Bogen hoch und fragte, was wir sahen. Einer unserer klugen Jungs hinten in der letzten Reihe hat sich gestreckt, vielleicht war es ich weiß es nicht. Und jemand sagte, ich sehe einen schwarzen Punkt. Aber hat der Vater gefragt, sieht niemand das weiße Blatt? Unsere Augen sind fast trainiert, den schwarzen Punkt beim anderen zu sehen. Aber wir übersehen das, was Gott im anderen tut. Natürlich sind wir alle noch nicht da. Natürlich gibt es Wachstumsnotwendigkeit. Aber wenn man bewusst darauf zielt, das zuerst zu sehen, was Gott im anderen tut, geschieht etwas ganz Wunderbares. Man hebt das hervor. Du, ich bin dankbar, dass du wächst in deiner stillen Zeit. Ich bin dankbar, dass du heute das als kleine Kleinigkeit gemacht hast. Ich bin dankbar, dass du das Auto gewaschen hast. Ich bin einfach dankbar für dich. Diese gegenseitige Ermutigung, ich bin dankbar für dich. Als ich letzte Woche mit dem Paar sprach, da fragte ich ganz bewusst, ich schaute den jungen Ehemann an und ich sagte, was siehst du Positives in deiner Frau? Weißt du, was seine Antwort war? Zum Heulen. Er sagte, heute sehe ich nichts Positives in meiner Frau. Ach, ich habe gedacht, und sie sitzt gleich daneben, ich habe gedacht, oh, wie wirkt das? Ich habe gesagt, du weißt, warum ich die Frage stelle, denn ich habe über diese Dinge schon gesprochen in der vorehelichen Seelsorge. Und ich habe gesagt, ich hätte die Frage anders stellen können, was missfällt dir an deiner Frau? Aber ich habe bewusst die Frage nicht gestellt zuerst, sondern was gefällt dir an deiner Frau? Und wisst ihr was? Er hat sich fixiert auf den schwarzen Punkt und hat nichts anderes sehen wollen als den schwarzen Punkt. Dabei gibt es eine ganz große Menge von Dingen an dieser lieben Frau, die dem Herrn gefallen und dem Mann gefallen sollten und jetzt wieder gefallen. Preist den Herrn, sie versöhnten sich miteinander in unserer Küche mit Tränen. Wir machten die Küchentür zu und liefen weg. Es war schön. Oh Freunde, Gott hat so einen wunderbaren Plan, aber wir haben oft diesen Plan übersehen. Zunächst einmal Vergebung, wo es Unversöhnlichkeiten gibt, dass die Kommunikation wieder stattfinden kann. Und das ist immer wieder notwendig. Epheserbrief, Kolosserbrief, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, vergibt einander, gleich wie Gott in Christus euch vergeben hat. Vergibt. Und dann neu beginnen zu ermutigen. Wisst ihr, was geschieht, wenn jeder dem anderen Ermutigung sagt, du, ich bin so dankbar, dass du wächst im Herrn. Wisst ihr was? Man jagt sich die Windtreppe hinauf. Anstatt die Schraube in die Erde zu bohren und die Windeltreppe nach unten zu schlagen, man jagt sich in Freude, in gegenseitige Freude und Ermutigung der Windeltreppe hinauf. Und ich bin so dankbar, dass ich bezeugen kann, Christus gibt auch dazu Kraft, neu zu lernen. Wisst ihr was? Ich habe mich gefragt, wo hat Paulus das bloß gelernt? Schlage bitte mit mir Apostelgeschichte 9 auf, dass ihr nicht denkt, ich rede für die Ewigkeit. Ich komme hiermit zum Schluss. Apostelgeschichte Kapitel 9. Meinst du, dass Paulus ermutigt hat die ganze Zeit in seinem Leben? Wenn ich zurückdenke an Paulus, Paulus war eine kritisierende Person am Anfang. Er hat nicht aufgehört zu kritisieren. Ich denke, Paulus war dabei, ständig zu nörgeln, ständig auf den schwarzen Punkt zu schauen, ständig Ausschau zu halten, was der andere verkehrt macht. Und dann kam etwas zustande im Leben von Paulus. Wir lesen es in Apostelgeschichte 9, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Vielleicht sollte man kurz mal den Rahmen stecken. Paulus bekehrte sich auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte die Gemeinde total zerstören. Und er kam zum Glauben auf dem Weg nach Damaskus. Er blieb dann eine Zeit lang in Damaskus, ging dann für 3 Jahre nach Arabien, kam nach 3 Jahren nach Damaskus wieder zurück, musste abgeseilt werden in einem Korb von der Stadtmauer. Und dann kam er nach Jerusalem für 2 Wochen. Nun, stell dir mal vor, dein Vater wäre in der Verfolgung um Paulus vor 3 Jahren ums Leben gekommen. Dein Onkel wäre von der Stadt Jerusalem vertrieben. Ein anderer Onkel und Tante würden ihr Geschäft verloren haben, damals bei der Verfolgung um Paulus. Und jetzt kommt diese und alle sagen, er sei jetzt Christ. Du sagst, das glaube ich eben nicht. Also du kannst mir alles erzählen, aber was der sich geändert hat um Christi will, das glaube ich nicht. Das nehme ich dir nicht ab. Und so war auch die Stimmung in der Gemeinde in Jerusalem. Er versuchte sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Hörst du es? Gott hat nichts in dem gemacht. Auf keinen Fall. Das glaube ich, das nehme ich dir nicht ab. Und die 2 nächsten Worte im Neuen Testament sind für mich 2 der frohmachendsten Worte, die es gibt. Barnabas aber nahm ihn, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gepredigt habe. Ich kann mir das so vorstellen, so plastisch. Barnabas zieht ihn hin, steht da vor den Aposteln, hält ihn an den Arm und sagt, Leute, schau mal, das, was er erzählt, ist echt. Gott wirkte in seinem Leben. Wisst ihr was? Barnabas hat das Vertrauen genossen von der Gemeinde in Jerusalem. Er hat sein Habe verkauft, seinen Acker verkauft und hat das Vertrauen von der Gemeinde genossen. Und dieses Vertrauen, das die Gemeinde Barnabas geschenkt hat, Barnabas sagte, und ich vertraue Gottes Wirken in Paulus. Der, der das gute Werk in ihm angefangen hat, wird auch das Werk vollenden bis auf den Tag Christi. Und wisst ihr was? Diese Einstellung von Barnabas, Paulus gegenüber, ich bin überzeugt, spätestens an diesem Tag, wo Barnabas das bei Paulus gemacht hatte, hat Paulus gesagt, Herr, hilf mir so zu werden, dass ich wie Barnabas zunächst einmal Ausschau halte nach dem, was du im anderen machst. Und wie großartig zu lesen in jedem Brief des Neuen Testaments von ihm, diese Ermutigung, die er ausspricht. Gott wirkt in euch und Gott wirkt in euch und Gott wirkt in euch und Gott wirkt in euch. Preist den Herrn, er wirkt. Und wenn wir in der Ehe so miteinander kommunizieren, du Schatz, Gott wirkt in dir. Ja, und Schatz, ich sehe, Gott wirkt auch in dir. Und wir beginnen mit dieser Art von Einstellung, nicht auf den schwarzen Punkt zu schauen zuerst, sondern auf das, was Gott im anderen tut, dann kommt auch notwendigerweise der schwarze Punkt zur Sprache. Natürlich, aber im Rahmen von der Annahme, der Geborgenheit einer Beziehung, wo beide darauf aus sind, dass er darauf aus ist, seine Frau höher zu achten als sich selbst und sie darauf aus ist, ihren Mann höher zu achten als sich selbst. Beide bringen den anderen zu Christus und beide tragen den anderen zu Christus, ihn ständig im Gebet, ständig in der Ermutigung. Dann ist es nicht mehr ein Teufelskreis, sondern ein Wachstumskreis, der ständig nach oben zieht. Das gäbe eine Erweckung in der Familie und in der Gemeinde, wenn wir so beginnen würden, miteinander zu reden. Ich ermutige euch von ganzem Herzen, falsche Redensarten abzulegen. Wirf sie über Bord und sag, Herr, hilf mir, diese alten Gewohnheiten abzulegen. Hilf mir, jetzt anzufangen, so wie einst ein Paulus, mit meiner Frau zu reden, mit meinem Mann zu reden, dass ich zunächst einmal Ausschau halte nach dem, was du tust dem anderen. Und dafür dankbar bin und diese Dankbarkeit äußere. Wenn Gott ein Paulus ändern konnte, dann kann er mich ändern. Und dann kann er dich ändern. Ich möchte bitten, heute Abend, dass wir noch einmal zum Schluss eine Gebetsgemeinschaft haben an unseren Tischen und dass wir dann zum Schluss nochmals ein Lied miteinander singen, dass vielleicht ein Lied ausgesucht wird, das das zum Ausdruck bringt, aber dass wir uns zuwenden an unseren Tischen und eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Wir neigen uns zum Gebet.